Seelenfutter Folge 54 vom weinenden Tod und Mäusespuren. Gedichte von Rainer Maria Rilke und Thomas Rosenlöcher.
Der Tod ist groß, wir sind die Seinen lachenden Munds.
Ja, wenn das kein Wort ist für den Kar-Samstag, liebe Susanne, dann weiß ich auch nicht. Herzlich willkommen, hallo, ihr dort an den Endgeräten. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei Seelenfutter, bei dieser besonderen Folge, die sich im Kirchenjahr nach dem Karfreitag und in gewisser Erwartung der Osternacht befindet. Ich freue mich sehr, dass wir heute einen Brückenschlag haben zum theologischen Feuilleton feinschwarz.net, einem ungemein inspirierenden Blog. Das ist so, Susanne, einer meiner Leib- und Magenspeisen im Internet. Und schön, dass wir das heute verbinden können. Susanne Gasowski, Autorin, Journalistin in Tating auf Eiderstedt, kurz vor St. Peter rechts abbiegen. Und ich bin Friedemann Margor, Pastor in Husum, auch an der Nordseeküste. Und wir haben uns zwei Gedichte ausgesucht, Susanne.
Ja, genau, wie immer. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Zwei Gedichte, zwei Bibelverse dazu. Das ist sozusagen die Idee von Seelenfutter. Und wir haben uns zwei Gedichte ausgesucht, die passen jetzt in diese Phase des Dazwischens. Und wir sind fündig geworden, finde ich, mit zwei ganz großartigen Gedichten. Ich freue mich schon sehr.
Rilke und Rosenlöcher. Und du stellst uns das erste Gedicht vor und der Dichter ist jetzt nicht ein wirklich Unbekannter.
Nein, überhaupt nicht. Rainer Maria Rilke. Wer kennt ihn nicht? Also jeder hat bestimmt schon ein Rilke-Gedicht mal gesehen, gelesen oder gehört. Er ist einer der wichtigsten Dichter der literarischen Moderne, kann man sagen. 1875 ist er in Prag geboren, 1926 in der Schweiz nach schwerer Krankheit gestorben. Und seine Biografie, seine Familiengeschichte war schwierig. Seine älteste Schwester starb kurz nach der Geburt und seine Mutter hat diesen Tod nie überwunden. Rainer Maria, sein Zweitname, ein Jahr später geboren, musste diese Rolle des verstorbenen Mädchens einnehmen und in seinen ersten Kinderjahren ist er auch als Mädchen erzogen worden und angezogen worden. Das hat ihn sehr geprägt. Das ist auch mit Sicherheit sehr ungewöhnlich für das 19. Jahrhundert. Und es hat Spuren hinterlassen natürlich in diesem Knaben. Er wuchs wirklich überbehütet auf, hatte kaum Kontakt zu Gleichaltrigen, aber ganz früh großes Talent gezeigt für Dichtung und Malerei. Und in diese überbehütete Kindheit, in diese Mädchenerziehung der ersten Jahre, kam plötzlich die Militärschule, ein absoluter Schock. Mit 10 Jahren wurde er dorthin geschickt, um sich auf eine Offizierslaufbahn vorzubereiten. Und man mag sich wirklich kaum ausmalen, was das zu bedeuten hatte, wenn man kaum Kontakt hat zu Gleichaltrigen, so aufwächst und dann wirklich das Militär von der Pike auf kennenlernen muss. Für ihn war das eine Tragödie. Er hat unglaublich gelitten unter diesem Drill, unter dem Aufwachsen hunderter Jungs in seinem Alter, mit denen er eigentlich überhaupt nichts anfangen konnte. Und dieser Bruch hat ihn sein Leben lang geprägt, sagen auch seine Biografen. Er hat dann die militärische Laufbahn abgebrochen, wen wundert's, und versucht, eine kaufmännische einzuschlagen, hat mit 20 sein Abitur nachgemacht und studiert, brach auch das Studium ab und hat sich dann entschieden, als freier Dichter zu arbeiten. Sein Talent und sein Sprachtalent und sein Wille, etwas auf Papier zu bringen, waren einfach zu groß. Er begann zu reisen, wie so viele in dieser Zeit, und hat Kontakt auch zu anderen Künstlern und Schriftstellern aufgegriffen. Das haben wir ja oft erzählt von den Poeten des 19. Jahrhunderts, die wirklich viel miteinander im Kontakt standen. Er hat auch mal versucht, in eine bürgerliche Ehe zu gehen, hat die Bildhauerin Clara Westhoff geheiratet, aber hat irgendwann gespürt, dass das funktioniert nicht und ist dann nach Paris gezogen. Hier hat er als Sekretär des Malers Auguste Rodin gearbeitet und hat seinen Blick und seine Sprache völlig verändert. Seine Jahre in Paris, das sagt er auch immer wieder, waren seine wichtigsten. Und in dieser Zeit entstand auch sein einziger Roman, die Aufzeichnungen des Malte Lauris Brigge. Nach knapp 10 Jahren ist er dann zurückgezogen nach Leipzig und ist dann zu einem der führenden Autoren zeitgenössischer Werke im Inselverlag geworden. Und das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe für diese Zeit dazwischen, trägt den Titel Schlussstück und ist ungefähr um 1901 entstanden. Und schon der Titel, Friedemann, der Titel ist total spannend. Weißt du, was ein Schlussstück ist? Außer ein Stück am Schluss?
Ja, aber es ist, glaube ich, beim Rundbogenbau das Abschlussstück, wäre so meine Vermutung. Also wenn ich einen romanischen Bogen setze, dann muss oben der Schlussstein.
Genau, das ist der Schlussstein, das Schlussstück. Ist eigentlich ein Begriff aus der Typografie und bezeichnet das schmückende grafische Element, das einen Abschnitt inhaltlich abschließt. Also ein Hinweis darauf, dass ein Kapitel oder ein Inhaltsabschluss, ein inhaltlicher Abschnitt zu Ende ist. Und das finde ich ganz spannend. Also es gibt verschiedene Deutungen für diesen Titel. Schlussstück ist ja irgendwie ganz spannend, aber diese Interpretation finde ich ganz faszinierend. Die habe ich auch gefunden. Eine andere Deutung ist, dass dieses Gedicht das letzte in dem Gedichtband Buch der Bilder ist. Also er hat das ganz nach hinten gesetzt und ist dann Schlussstück genannt. Wie auch immer.
So wie ein Schlussakkord.
So wie ein Schlussakkord, genau. So wie auch immer, Schlussstück ist schon ein spannender Begriff. Und es ist eines der großen Gedichte über den Tod. Und es geht so. Schlussstück. Der Tod ist groß, wir sind die Seinen, lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen. Mitten in uns. Anna-Maria Rilke.
So kurz, so knapp, so auf den Punkt. Was ist dein Ankerpunkt in diesem Gedicht?
Ja, es sind 6 Verse über den Tod, die man, glaube ich, schöner und präziser kaum schreiben kann. Mein Anker sind die letzten 3. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. Wir haben ihn immer bei uns. Er ist immer in uns und immer mit uns. Und wenn wir das Gefühl haben, mittendrin zu sein, dann kann es passieren, also dann erleben wir ihn. Entweder unmittelbar in uns selber oder wir erleben den Tod anderer. Also er gehört zum Leben und diese 3 letzten Verse sind mein Anker in diesem Gedicht. Großartig.
Also großartig. Es ist wunderschön. Es ist eine Verwobenheit vom im Leben sein und im Tod, den Tod sehen und den Tod spüren. Es klingt in dieser Zeile, die du gelesen hast, wenn wir uns mitten im Leben meinen, ja so ein alter Gesang an. Es gibt einen gregorianischen Choral, der übersetzt heißt, mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfangen. Und ich bin mir total sicher, dass Rilke den kannte. Kommt übrigens, ich habe das nochmal nachgeschlagen, aus dem 8. Jahrhundert. Wahnsinn. Und Luther hat ihn dann übertragen, 1524, ins Deutsche mit eben dieser Textzeile, mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfangen und dann noch 2 Strophen zugesetzt. Dieses Grundgefühl, das ist enorm. Also, dass es kein Leben gibt, das nicht in Verbindung steht zu seiner eigenen Endlichkeit. Und vielleicht daraus seine Tiefe bekommt, aber vielleicht auch seinen Schrecken und seine Angst. Aber es ist eine Konstruktion zu denken, ich könnte leben und der Tod hätte nichts mit meinem Leben zu tun.
Genau, ja, ja, so ist es. Und was mich auch so fasziniert, ist, also es sind 6 Verse, die alle, wirklich jeder einzelne für sich stehen. Aber auch die ersten 3 sind natürlich, also schon der Anfang, der Tod ist groß.
Ja.
Ja, ja, ist er. Er ist allmächtig, er ist übermächtig, er ist präsent. Natürlich jetzt auch wieder in dieser Zeit, in der wir gerade sind, aber natürlich in allen Zeiten. Und wir sind die Seinen. Also der Tod als handelnde Person, der Tod als, als Aktiva, ja. Wir sind die Seinen lachenden Munds. Also das finde ich auch faszinierend. Daran habe ich lange gesessen und überlegt, wir sind die Seinen lachenden Munds. Wir sind sie, das kann nicht heißen, dass wir die Seinen gerne sind, aber,
ja, ist schon eine Frage, ne? Ja. Das spiegelt sich ja mit dem zweiten Teil. Also, wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen. Also, unser Lachen steht in einem Kontrast zu seinem Weinen. Mhm. Und, ich weiß nicht, eigentlich geht's ja andersrum. Also, der Tod grinst hämisch und rührt mich zu Tränen oder zu Angst.
Ja, genau.
Und hier ist es umgekehrt, der Tod weint und ich lache oder wir lachen. Ja. Und ich frage mich, ob das so ein souveränes Lachen ist oder nicht eigentlich ein unwissendes, also ein Lachen, das den Ernst der Lage nicht versteht.
Nicht versteht, genau. Und so eine Sorglosigkeit. Ja, ja, genau. Wir lachen aus einer gewissen Sorglosigkeit oder aus einer gewissen Unwissenheit heraus und er wagt es zu weinen, weil er genau weiß, was kommt. Ja. Er ist mitten unter uns und er weiß, was das bedeutet. Ja.
Und so ist doch die Zeile zu verstehen, wenn wir uns mitten im Leben meinen, also dass dieses ein Trugschluss ist, also ein vordergründiger Trugschluss. Wir denken, es läuft.
Alles okay.
Und ja. Der Tod sieht das. Und gerät in Tränen. Also ja, das finde ich genau so weiß, anrührend. Das ist nicht, also so eine Gewalt ist, also die Sense oder so, sondern eine Erschütterung.
Ja, so mitfühlend. Es ist so mitfühlend, ja, weil er weiß, was das bedeutet. Und weil er weiß, dass er uns dann aus etwas herausholt. Ja, wenn wir uns mitten im Leben meinen. Das wird ja wahrscheinlich immer so sein. Also die meisten werden das Gefühl haben, ach Mensch, ist doch jetzt eigentlich viel zu früh. Ja. Und das hat so was ganz Mitfühlendes, was ganz er ist ganz bei uns, ja, weil er ist mitten in uns. Also er fühlt auch dieses nicht los, vielleicht nicht dieses nicht loslassen können, diese Sorglosigkeit, dieses sich keine Gedanken machen wollen oder können darüber, was passiert, wie endlich alles ist.
Aber mitten wir im Leben sind, ne? Ja. So kommt es dann über uns. Was meinst du, weint er um uns oder weint er mit uns? Was ist das für eine Klage?
Beides vielleicht. Wagt er zu weinen mitten in uns? Also die Frage ist ja, was kommt danach? Ja, also der Tod mitten in uns, weint er um uns, weil er das Gefühl hat, dass wir verloren sind? Weint er mit uns, weil wir etwas loslassen müssen? Ja, vielleicht beides. Vielleicht, weil er die Größe erkennt und wenn man ganz bei einem ist, kann man mit ihm weinen. Dann, aber dafür müsste man natürlich auch erkennen, wo er steht. Wahrscheinlich wagt er zu weinen eher um uns, weil wir noch so sorglos sind und gar nicht noch gar nicht diese Tränen verstehen. Lachen.
Aber immerhin haben wir ja Rilke und und verlieren ein bisschen von dieser Sorglosigkeit in der Betrachtung dieser Zeilen. Also erst kommt diese Erkenntnis oder diese Erfahrung, wie ein Schmerz sticht er so rein ins
genau.
Leben.
Ne? Aber ohne, das dass ist, er uns Angst macht, das finde ich so großartig.
Absolut, ja? Das ist genau. Ein sehr, ja. Sehr, ja, nee, tröstlich, nein, es ist aber ein warmes Bild.
Ja, finde ich auch, ja, ein mitfühlendes Bild, genau, es ist nicht tröstlich, es beschönigt nichts, es legt den Fokus wirklich mit wenigen Worten auf das, was ist, aber es macht halt keine Angst, es ist nicht so, dass man denkt, mein Gott, der Tod ist unbarmherzig oder nähert sich uns, ja, mit grinsendem Gesicht und schlägt dann zu, sondern er ist eigentlich die ganze Zeit bei uns, immer von Anfang an. Wir verdrängen das natürlich lange Zeit und dann gibt's den Moment, wo er sich zu erkennen geben muss, wo er wagt zu weinen und dabei immer noch ganz nah bei uns ist. Mhm. Sehr schönes Bild.
Also fast was in den Arm nehmen, ja. Das hat. Wer, Susanne, wer heute das erste Mal das Seelenfutter hört, weiß es noch nicht, aber wir können es jetzt sagen. Wenn wir Gedichte vorstellen, dann stellt der andere ein Bibelwort daneben. Ja. Und ich habe ein Bibelwort gesucht zu dem Schlussstück von Rainer Maria Rilke. Und es ist eine Anknüpfung und ein Kontrapunkt. Ein Pauluswort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Und da heißt es, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Eine unglaublich dichte, dramatische, großartige Passage in diesem Brief, in dem Paulus über die Endlichkeit und die Hoffnung darüber hinaus und die das tiefe Verankertsein im Glauben an Auferstehung schreibt. Und es dreht sozusagen das Bild um. Also was, wenn Rilke sagt, wenn wir uns mitten im Leben meinen, also der mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen, dann sagt Paulus, der Tod ist verschlungen, ist aufgehoben, ist aufgegangen in den großen Sieg der Auferstehung. Das ist eine Anspielung an Prophetenworte von Hosea und Jesaja und bei ihm hier in so einer ganz dichten Form gesetzt gibt's traumhaft schön vertont von Johannes Brahms im deutschen Requiem. Und dann steht dieser Satz da, musst du dir vorstellen, wie eine Fanfare. Ja. Also der Chor Kraftvoll, ein Sinfonieorchester, das ganze Blaswerk. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und der Tod ist verschlungen in dem Sieg. Mhm. Also ein Kontrapunkt dazu.
Sehr schön.
Ich finde, das müssen wir haben dabei, ja, weil eben beides wahr ist. Also das Leben ist durchwoben von Endlichkeit und Todesgegenwart und der Tod ist durchzogen und am Ende durchleuchtet durch das große Licht, das dann auf uns wartet.
Sehr schön. Ja, das ist wirklich ein sehr schönes Wort dazu. Und dann auch sehr, das ist dann auch wirklich sehr tröstlich und sehr hoffnungsmachend. Dann lese ich uns nochmal
noch
genau, das Schlussstück dazu. Schlussstück. Der Tod ist groß, wir sind die Seinen, lachenden Munds. Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns.
Ach, schön.
Ja, fand ich auch jetzt auch sehr schön mit dem Bibelwort.
Was für ein schönes, warmes, tiefes, trauriges, feines Bild. Ich habe dazu jetzt ein zweites Gedicht gesucht. Also du schickst mir das Schlussstück und dann bin ich erstmal ratlos und verwirrt und fange an zu suchen. Und ich habe gefunden und... Ich bin darüber ganz glücklich. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Über das Gedicht auf den Grabplatten von Thomas Rosenlöcher. Der ist noch nicht ganz so bekannt wie Rainer Maria Rilke, aber mal sehen. Ein zeitgenössischer Lyriker, geboren in Dresden 1947, lebt und arbeitet in Dresden und im Erzgebirge in Beerwalde. Und ich hatte einen kurzen Kontakt mit ihm, auch über dieses Gedicht, das ich jetzt hier heute vorstellen darf. Super nett, kurz telefoniert, und da habe ich ihn nochmal angeschrieben, gesagt, können Sie mir ein bisschen was zur Biografie schicken? Und dann schickt er mir das, und ich dachte, ja, das ist ein Lyriker, Susanne. Also das ist einer, der verdichtet. Das waren zwei Zeilen. Also
oh Gott.
Geboren und Dresden und lebt da und Mitglied Berliner Akademie der Künste. Eigentlich reicht es. Das ist, ja, guck mal. Man kann es ja auch in vier Zeilen sagen, so wie jetzt gleich in dem Gedicht. Es gibt natürlich noch ein bisschen mehr über ihn zu erzählen, zum Beispiel zahlreiche Preise. Das ist ja interessant, wenn jemand so solche Resonanzen bekommt von Jury, also Hölderlin-Preis Tübingen, Förderpreis zum Hugo-Ball-Preis. Ne? Da klingt das ein oder andere aus 53 Folgen Seelenfutter auch mit. Kunstpreis Sachsen-Anhalt und Dresden, Kinderbuchpreis der Stadt Wien, da bin ich sehr neugierig geworden. Thomas Rosenlöcher hat also in diesem Bereich auch gearbeitet. Das Gänseblümchen, die Katze und der Zaun, das gibt's auch als Hörspiel, 1988 gestaltet. Der Mann, der ein Flusspferd war. Über seinen künstlerischen Werdegang lässt sich sagen, also nach der Schulzeit in der DDR ist er erstmal ein studierter Betriebswirt geworden, als Arbeitsökonom gearbeitet und dann nachgelegt ein Studium am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. Also das ist eine richtige Ausbildung in die Schriftstellerei, die er da genossen hat. Kinder- und Jugendtheater Dresden ist seine erste Arbeitsstelle danach gewesen und seit 83 freier Schriftsteller.
Meine Güte.
Hat Gedichte veröffentlicht, Kinderbücher, das habe ich schon gesagt, Essays, ganz spannend, also viel Ost-West-Thematik aufgegriffen. Ich habe gefunden von 97 Ostgezeter, Beiträge zur Schimpfkultur. Also ganz ein ganz wacher Geist, kritischer Zeitgenosse. Waldschlösschenbrück in Dresden ist auch ein Thema, an dem er dann gearbeitet hat. Und ich komme zum Gedicht über ein Zitat des großen Heinrich Detering, der über Rosenlöcher sagt, weil Thomas Rosenlöcher ein Vanitas-Mahner ist, deshalb ist er ein Dichter irdischen Glücks. Das finde ich nun spannend, Vanitas-Dichtung, das passt ja auch zu Rilke, also es geht eigentlich ja in eine viel ältere Tradition, vor allen Dingen der Barock-Dichtung zurück, und ist dieser Grundton, mitten wir im Leben sind, mit dem Tod umfangen. Also vielleicht auch oder sicherlich eine Anknüpfung an das Psalmwort, lehr uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und in der Barockzeit aus der Erschütterung, Dreißigjährigen Krieg und dem langen traumatischen Nachhall dieser Zeit, hat das eine ganze ein ganzes Genre geprägt. Und in dem ist Thomas Rosenlöcher zu Hause, aha, und allemal in dem wunderbaren Gedicht, das ich dir und euch jetzt vorstelle, das heißt Auf den Grabplatten. Und das geht so. Auf den Grabplatten hinterm Eisengitter, die ernste Schrift aus makellosem Schnee, mit dem girlandenartigen Postskriptum, einer darüber hingehuschten Maus. Auf den Grabplatten.
Ja, was für ein wunderbares Bild. Wie froh bin ich über diese Maus? War sie der Grund, dass du dieses Gedicht genommen hast?
Also die Maus ist natürlich der Knaller am Ende, die darüber gehuschte Maus. Es ist eine Verspieltheit drin, aber mit Abstand finde ich, also als Gesamtblick einfach eine tolle Ironie, die etwas aufbricht in dem ersten Teil, in den ersten beiden Zeilen. Unglaublich schwere Motive. Grabplatte ist schwer und kalt, Eisengitter, Schnee. Und dann die zweite Hälfte, die Girlande, das Huschende und die Maus. Also das klingt vielleicht so ein bisschen lapidar, aber es ist das, was alles verändert. Genau. Diese Maus, die da so rüber huscht, dieses girlandenartige Postskriptum, wie er sagt, und das lächelt, also wir beide jetzt eben auch, aber ich glaube, es geht einfach so, wenn man dieses Gedicht lesen darf, hören darf, es schenkt ein Lächeln, eine Leichtigkeit und die Härte bricht.
Ja.
Die Härte des Todes, der Endlichkeit, der verschließenden Grabplatte, und das Leben huscht ins Bild. Das ist genial.
Ja,
in vier Zeilen.
Finde ich auch. Absolut genial. Also wir schicken uns das ja immer gegenseitig, und ich las es dann in Vorbereitung auf unser Seelenfutter heute auf den Grabplatten, und da war ich dann auch erst, und ich war mich so gefreut und dachte, was für ein wunderbares, schönes Bild. Das ist auch in der ganzen Schwere, in dieser Düsternis und dieser Kälte, Grabplatte im Winter. Ich hatte sofort Bilder im Kopf hinter Eisengittern. Und dann sah ich diese girlandenartigen Mäusespuren, die, wie du sagst, alles verändern, die ein bisschen Unordnung hineinbringen, die so eine Leichtigkeit zeigen. Etwas ganz Lebendiges, was seinen Weg selber sucht und wahrscheinlich auf der Suche nach irgendeiner einer kleinen Nuss oder weiß der Kuckuck was ist, damit diese Schwere von dem Grab nimmt, von dieser Grabplatte nimmt. Wunderbar.
Also lapidar habe ich das genannt, ich will das nochmal festmachen, also das kommt ja als PS, ne? Also im Brief stehen die wichtigen Dinge und dann mit vorzüglichen Grüßen ihr und so weiter, und dann PS nochmal so ein Schlenker hinterher, und dieses Postskriptum, dieses PS verändert die Farbe, verändert das Licht, verändert den Ton, verändert das Gefühl und hebt eigentlich die ganze Schwere, der Tod ist groß, hebt diese Schwere hinweg.
Ja.
Mit Mäusekräften, mit Mäusespurenkräften.
Genau, mit aller Leichtigkeit, einer kleinen braunen Feldmaus. Ja, ganz schön.
Und es ist das, ich glaube, das, was uns jetzt so sehnsüchtig macht, also weil diese Tage nicht ohne Schwere sind, und auch wenn wir jetzt Ostern feiern, das gar nicht so einfach ist, also wir können es nicht mit der gleichen Fröhlichkeit und Gelassenheit tun von früheren Jahren, sondern es ist durchzogen von der Realität, von Endlichkeit und von Ohnmacht und von Ratlosigkeit, und anders kriegen wir es nicht zu fassen. Und in dieser ganz schön bedrückenden Zeit flitzt diese Maus durch den Schnee und hinterlässt ein hoffnungsvolles Postskriptum.
Ja, und das gibt es eben auch noch. Genau, es gibt eben auch noch ein bisschen Anarchie, etwas Leichtes, was sich zwischendurch mal durch unsere Schwere und durch unsere Gedanken hindurch huscht und etwas hinterlässt. Kleine Mäusespuren. Ja, wunderbar. Sehr schön. Ich danke dir sehr dafür, dass du dieses Gedicht zu dem Rilke gestellt hast. Das passt wirklich großartig.
Und du hast ein Bibelwort dazu.
Ja. Ich habe ein Bibelwort dazu gesucht. Es ist ja immer so ein bisschen aufregend für mich, weil ich ja nicht aus der Theologie komme, sondern tatsächlich Journalistin bin. und habe dieses Grabmotiv aufgegriffen und wollte einfach mal schauen, wo stehen wir da eigentlich Kar-Samstag? Und es gibt ja nicht viele Stellen, ich glaube wirklich tatsächlich nur die eine, die sich ganz explizit mit diesem Tag beschäftigt, das ist Matthäus 27. Die Verse auch vor dem Vers 66, und das ist dieser Moment, wo die hohen Priester zu Pilatus kommen und sagen, mein Gott, der Herr, wir erinnern uns, hat doch angekündigt, dass er auferstehen wird. Lass uns das Grab sichern, damit nicht irgendjemand kommt und den Leichnam stiehlt und es dann tatsächlich so aussehen könnte, als hätte er recht. Und im Vers 66 steht dann, also Pilatus sagt, ja, macht es, sichert das Grab, und 66 steht, darauf gingen sie, um das Grab zu sichern. Sie versiegelten den Eingang und ließen die Wache dort. Das ist der Moment, ja. Das ist der Kar-Samstag. Da stehen sie jetzt, und Jesus ist hinter dieser versiegelten Grabplatte, hinter diesem Stein. Es ist ja ein Erdloch, in das er da hineingelegt worden ist oder noch, und da liegt er jetzt. Und das ist dieser Schwebezustand. Was passiert jetzt?
Mhm. Ja. Ja, und in der Intention schwebt dann nichts, sondern es ist versiegelt, es ist verschlossen, es ist zu. Die Geschichte ist zu Ende, es ist vorbei. Und diese Nulllinie sozusagen, diese dramaturgische Nulllinie in dem Vers, die halten wir aus in diesem Moment und sehen schon die Maus, die mit einem gelandenartigen Postskriptum darüber hinwegkuscht. Also, das Matthäus-Evangelium hätte ja auch mit Kapitel 27 zu Ende sein können.
Ist es
no.
nicht?
No.
No, ist es nicht? No.
Also, da wird umgeblättert, aber
eben erst.
Ich find gut, dass wir diese Grabplatten da einfach jetzt vor uns haben.
Ja.
Und die Wachen, die aufpassen und das Ganze sozusagen militärisch, politisch auch nochmal absichern, dass hier nichts in Unordnung gerät, wenn ihr wüsstet, Freunde. Ich lese nochmal.
Ich bitte darum.
Thomas Rosenlöcher auf den Grabplatten. Auf den Grabplatten hinterm Eisengitter. Die ernste Schrift aus makellosem Schnee mit dem girlandenartigen Postskriptum einer darüber hingehuschten Maus.
Ja, vielen, vielen Dank. Das ist genau dieses kleine Postskriptum, auf das wir uns jetzt freuen können, alle.
Jawohl, das nehmen wir mit in diesen Tag und in das Fest, das jetzt kommt, und in die Zeit, wo wir brauchen, was die Seele nährt. Ich hoffe sehr, dass euch das Seelenfutter heute dazu ein bisschen Kost gegeben hat.
Ja,
Seelenköstlichkeit. Nächste Woche sind wir wieder dabei, Susanne.
Auf jeden Fall, unbedingt. Und wir freuen uns natürlich über Zuschriften, über eure Stimmen, über eure Eindrücke oder auch eigene Gedichte. seelenfutter@kirche-husum.de. Wir freuen uns.
Und sagen tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.